Ja, wie Willi eben erwähnt hat, muss Bernie heute leider kurzfristig aufgrund einer Erkrankung heute absagen. Er fällt heute aus und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er die heutige Predigt wieder mal so exzellent vorbereitet hat. Und es ist ja für mich ein wirkliches Privileg, heute seine Predigt halten zu dürfen. Und an dieser Stelle möchte ich ihm auch nochmal ganz gute und schnelle Genesung wünschen. Ja, wir kennen das alle. Wir haben etwas richtig Schönes geplant. Vielleicht haben wir eine Familie eingeladen oder einen Ausflug geplant und plötzlich macht unser Körper uns einen Strich durch die Rechnung. Eines der Kinder wird krank oder wir selber werden krank. Und auf einmal diktiert unser Körper die Situation und wir müssen unsere Pläne von jetzt auf gleich einfach mal über den Haufen schmeißen. Und das frustriert. Aber genauso erleben wir es oft auch in geistlicher Hinsicht. Du weißt ganz genau, wo deine Schwächen liegen und du nimmst dir ganz fest vor, geduldig und liebevoll mit deinen Kindern umzugehen. Aber deine Kinder geben sich einmal mehr wieder sehr viel Mühe und du sagst Dinge, die du danach wieder bereust. Du bist danach enttäuscht von dir selbst und fragst dich, warum schaffe ich das eigentlich nicht? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Solche Gedanken dürfen keinem Christen fremd sein, weil wir alle in einem Leib des Todes leben, so sagt Paulus es, der gegen unsere neue Natur streitet. Und Paulus wird in unserem Predigttext heute dieser Sache nochmal auf den Grund gehen und uns zeigen, was genau sich da in unserem Inneren nach der Wiedergeburt abspiegelt, um uns dann am Schluss zu zeigen, was für eine wunderbare Hoffnung ein Christ trotz der Schwachheit seines Fleisches genießen darf. Und wir lesen zusammen Römer Kapitel 7, Vers 17 bis 8, Vers 1. Schlag gerne eure Bibeln dazu auf. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünder. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, letzten Sonntag haben wir gemeinsam über die Verse 1 bis 16 nachgedacht. Und Paulus hat uns anhand des Beispiels einer Ehe gezeigt, dass wir nicht mehr an das Gesetz gebunden sind. Das ist genauso wie bei einer Frau, die von ihren Pflichten gegenüber ihrem Mann befreit wird, wenn er stirbt. Und weil Gläubige aber an dieser Stelle vorschnell negative Rückschlüsse über das Gesetz ziehen könnten, hat Paulus uns gezeigt, warum das Gesetz heilig und gerecht und gut ist. Paulus hat uns nämlich gezeigt, wie das Gesetz ihn von seiner Verdorbenheit der Sünde überführt hat und ihm einen Verlangen danach gegeben hat, das Gute zu tun. Das Gesetz leitet Menschen zur Buße, wozu wir das Gesetz auch gebrauchen sollen, wenn wir eben Menschen evangelisieren. Und Paulus hat in den Versen 7 bis 16 beschrieben, wie er selbst durch das Gesetz zur Buße und zur Wiedergeburt geleitet wurde und sagt dann hier in Vers 17, jetzt aber, nun aber. Und wir haben letzte Woche auch gesehen, mit dieser Aussage leitet Paulus immer die Beschreibung des neuen Zustands eines Gläubigen ein, wie wir es letzte Woche, ja, wie gesagt, gesehen haben. Vers 17, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Paulus hat in den vorangegangenen Versen beschrieben, wie er das Gesetz halten möchte, es aber eben nicht schafft. Er tut nicht das Gute, das er will, sondern das Böse, was er hasst, das tut er. Und jetzt sagt Paulus uns hier im Vers 17, dass dieses Böse, was er da tut, nicht mehr er selbst vollbringt, sondern die in ihm wohnende Sünde. Und jetzt könnten wir fragen, Paulus, glaubst du, dass du für das Böse, was du da tust, jetzt eben nicht mehr verantwortlich gemacht wirst? Oder nicht mehr verantwortlich bist? Wie kannst du sagen, dass nicht mehr du es bist, der das Böse tut? Gehört die Sünde, die in dir wohnt, jetzt nicht mehr zu dir? Ist die Sünde jetzt eine andere Person, die da in dir drin steckt, die du für die Sünde jetzt verantwortlich machen möchtest und machen kannst? Bist du jetzt irgendwie eine geteilte Persönlichkeit geworden? Und diese Frage, die wird Paulus uns jetzt mit den nächsten Versen beantworten. Ja, in Vers 20 wird Paulus gleich genau den gleichen Wortlaut wie im Vers 17 wiederholen. Er wird sagen, wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und das heißt, Paulus wird mit den Versen 18 und 19 diese Aussage von Vers 17 erklären und im Vers 20 noch einmal bestätigen. Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten eben nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Paulus sagt hier, dass er weiß, dass in ihm, dass es in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Für das Böse, das Paulus tut, was er eigentlich gar nicht tun will, dafür macht Paulus hier sein Fleisch verantwortlich. Im Vers 17 hat Paulus von der in ihm wohnende Sünde gesprochen und sein Fleisch meint genau dasselbe hier. Es ist einfach ein Synonym dafür. Sein Fleisch ist in ihm und es ist sein Fleisch. Mein Fleisch ist eben Teil von mir, so wie mein Körper zu meiner Persönlichkeit gehört. Und im Vers 5 von Römer 7 hat Paulus Folgendes gesagt: Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Und im Vers 18 hat Paulus gesagt, dass sein Fleisch in ihm ist. Also vorher. Im Vers 5 hat Paulus gesagt, dass er im Fleisch war. Vor der Wiedergeburt war Paulus im Fleisch. Jetzt ist das Fleisch in ihm. Als wir im Fleisch waren, dominierte die Sünde. Und die Sünde war unsere Leidenschaft. Ja, wir wollten sündigen. Wir und unser Fleisch waren uns einig. Unser Fleisch hat gesagt, lass uns sündigen. Dann habe ich gesagt, jawohl, das finde ich gut. Lass uns das machen. Es herrschte keine Zwiespalt in uns. Wir waren eins mit der Sünde. Wir waren willig und ergebene Sklaven der Sünde und haben es noch nicht einmal gemerkt, dass wir Sklaven waren. Bis das Gesetz kam und wir erkannten, dass wir fleischlich sind. Uns wurde der Schleier von den Augen genommen. Wir durchschauten den Sklaventreiber der Sünde. Und durch dieses neue Leben, das durch den Heiligen Geist in uns entstanden ist, wollen wir diesem Sklaventreiber nicht mehr dienen. Wir sind damit buchstäblich zu einer neuen Persönlichkeit geworden. Wir sind in unserem Denken also komplett umgepolt. Plus und Minus sind vertauscht worden. Also der Motor in unserem Kopf dreht sich auf einmal in die gegengesetzte Richtung. Wo wir vorher richtig viel Spaß dran hatten, das finden wir jetzt auf einmal abscheulich. Das wollen wir nicht mehr. Wir stellen also fest, unser Denken und unser Wollen Unsere ganze Ausrichtung, das wurde verändert. Und wir versuchen, diese neuen Wünsche, dieses neue Verlangen in die Tat umzusetzen. Und wir stellen fest, irgendwie funktioniert das nicht. Wir stellen wie Paulus in Vers 18 und 19 fest, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ja, mein Denken wurde umgepolt. Das Wollen des Guten, was vorher nicht da war, das ist auf einmal da. Ich stelle fest, meine innere Software, die ist komplett anders, also komplett neu. Aber meine Hardware, also mein Fleisch, die ist nicht neu. Und ich versuche also mit einer neuen Software eine alte Hardware anzusteuern. Und diese alte Hardware, die reagiert irgendwie gar nicht auf meine neue Software. Genauso folgt unser Fleisch nicht einfach so einem neuen inneren Menschen. Früher war unser Wollen und unser Verlangen fleischlich und das passte sehr gut zu den Leidenschaften unseres Körpers. Seitdem wir aber wiedergeboren sind, gibt es auf einmal diesen Zwiespalt zwischen unserem inneren Menschen und den Leidenschaften unseres Fleisches. Wenn Paulus im Vers 17 also davon gesprochen hat, dass nicht mehr er es ist, der das Böse vollbringt, dann spricht das davon, dass wirklich ein Identitätswechsel stattgefunden hat. Im Vers 15 hat Paulus gesagt, das Böse, das ich vollbringe, das erkenne ich nicht. Das heißt so viel wie, ich erkenne das nicht an oder ich kann mich jetzt nicht mehr mit dem identifizieren, was ich da manchmal tue, weil ich das gar nicht will. Und dieser Zwiespalt in uns, der ist einer der praktischen Auswirkungen dessen, dass wir jetzt Sklaven eines anderen geworden sind, wie Kapitel 6 es uns gesagt hat. Das ist ein offensichtliches Resultat dessen, dass wir tatsächlich mit Christus in seiner Auferstehung verwachsen sind, Kapitel 6, Vers 4, und sich etwas dadurch verändert hat und nach unserer Wiedergeburt. So wie wir die Konsequenzen der Sünde Adams an unserem sterblichen Leib spüren, so gibt es ganz eindeutige Anzeichen dafür, dass wir mit Christus in seiner Auferstehung identifiziert werden. Mir ist durch dieses Kapitel, so sagt Bernie, erst so richtig klar geworden, wie fundamental diese Tatsache der Identifikation mit Adam und Christus aus Römer 5 ist. Das ist keine theologische Spielerei, das ist ganz praktisch erlebbar für uns Gläubige. Wir sind durch das Sterben und Auferstehen Jesu tatsächlich zu einem neuen Menschen geworden. Was aber durch diese Verse von Paulus klar wird, ist, dass unser Fleisch oder unser Körper mit seinen Leidenschaften nicht erneuert ist. Und dieses Phänomen, das beschreibt Paulus jetzt als eine neue Gesetzmäßigkeit in den Versen 21 bis 23. Er sagt dort, ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Paulus, er spricht hier von einer Gesetzmäßigkeit oder besser gesagt von zwei Gesetzen. Paulus nennt diese im Vers 23. Er nennt einmal das Gesetz meines Sinnes und dann nennt er das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde steckt in meinen Gliedern oder in meinem Körper und streitet gegen das Gesetz meines Sinnes. Und diesen Streit dieser zwei Gesetze hat Paulus in sich selbst gefunden, wie er im Vers 21 sagt, seitdem er durch das Gesetz erleuchtet und wiedergeboren ist. Und die Frage ist jetzt, wie stehen diese zwei Gesetze oder diese zwei Naturen zueinander im Verhältnis? Und wenn wir jetzt einmal auf die Formulierungen in diesem Text achten, dann haben wir im Vers 17 und 20 schon gesehen, dass Paulus sein Ich oder sich selbst nicht mit dem Gesetz der Sünde identifiziert. Er sagt, jetzt vollbringe nicht mehr ich das Böse, sondern die in mir wohnende Sünde. Im Vers 21 sagt er, ich will das Gute tun. Und im Vers 22 sagt er, ich habe Wohlgefallen am inneren Menschen. Also er identifiziert sich als Person, also sein Ich mit dem neuen Menschen, der das Gute will. Also der neue Mensch, der das Gute will, das bin ich. Das heißt nicht, dass wir für die Sünden, die wir begehen, nicht mehr verantwortlich sind. Unser Fleisch ist eben Teil unserer Person. Aber wir sehen an diesen Formulierungen, dass unser Fleisch jetzt nicht mehr den Kern unserer Persönlichkeit ausmacht. Auf dem Fahrersitz unserer Person, da sitzt jetzt der innere Mensch, der das Gute will. Und unser Fleisch, das vor unserer Wiedergeburt auf dem Fahrersitz saß, das sitzt jetzt eben auf dem Beifahrersitz. Und das ist jetzt ungefähr so, als wenn der Mann, der immer am Steuer sitzt, jetzt mal die Frau ans Steuer lässt und sich auf den Beifahrersitz setzt. Und obwohl die Frau am Steuer sitzt, möchte der Mann die Fahrt weiterhin dominieren. Und er kritisiert den Fahrstil der Frau und möchte ihr diktieren, wie sie zu fahren hat. Ja, der neue Mensch hat jetzt das Steuer übernommen und deswegen müssen wir unserem Fleisch nicht mehr gehorchen. In Römer 6 hat Paulus uns gesagt, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind und die Sünde nicht mehr herrschen wird. Und das Fleisch ist nicht mehr am Steuer. In Römer 8, Vers 12 wird Paulus sagen, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Du musst nicht dahin fahren, wo das Fleisch hin will. Trotzdem ist unser Fleisch oft so stark und penetrant. Es greift nach dem Lenkrad und wir schaffen es nicht, gegenzulenken und landen dann wieder einmal im Graben der Sünde. Obwohl unsere neue Natur am Steuer unserer Person sitzt, streitet unser Fleisch gegen unsere neue Natur. Und die beiden Naturen in uns ringen förmlich während der Fahrt darum, wer das Steuer übernimmt. Und dementsprechend sieht die Fahrt unseres Lebens manchmal so aus. Wir verursachen so viele Unfälle und sammeln unzählige Strafzettel, weil wir uns immer wieder von unserem Fleisch beeinflussen lassen, das sich nicht an die guten Regeln des Straßenverkehrs halten will. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass dieser lästige Beifahrer endlich mal aus unserem Auto verschwindet. Wir lassen uns leider so oft von unserem Fleisch überwinden. Manchmal sind es körperliche Bedürfnisse wie Hunger oder Schlaf, die uns zur Sünde verleiten. Wir sind müde und reagieren gereizt auf die Wünsche unserer Kinder. Wir wollen jetzt einfach unsere Ruhe haben. Manchmal sind es Begierden, die in unseren Gliedern streiten, wie Jakobus es ausführt. Sexuelle Begierden, materielle Begierden, das Begehren nach Anerkennung, das sind Waffen unseres Fleisches, mit denen unser Fleisch gegen unseren inwendigen Menschen kämpft, um ihn wieder unter die Gefangenschaft der Sünde zu bringen, wie Paulus es hier in Vers 23 gesagt hat. Wir versuchen, unser Fleisch zu bändigen, aber wir schaffen es nicht immer. Wir sind diesen Kampf leid und wir wünschen uns, von unserem Fleisch befreit zu werden. Diesen Wunsch, den bringt Paulus jetzt hier in Vers 24 zum Ausdruck, wenn er ausruft, ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Auch ein Paulus, der uns in vieler Hinsicht ein sehr gutes Vorbild ist und uns manchmal wie ein geistlicher Überflieger erscheint, erkannte diesen Kampf gegen sein Fleisch. Und auch ein Paulus war nicht immer ein Sieger über sein Fleisch. Und deswegen stellt Paulus hier diese verzweifelte Frage, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und die Art und Weise, wie Paulus diese Frage stellt, lässt erkennen, dass auch Paulus erfahren hat, dass er sich nicht selbst retten kann von diesem Leib des Todes. Paulus fragt nicht, wie kann ich mein Fleisch besiegen? Paulus stellt fest, dass er auf sich allein gestellt ist. nicht gegen das Fleisch ankommt. Er benötigt jetzt Hilfe von außerhalb. Vers 24 ist wie der Hilfeschrei eines Ertrinkenden, der weiß, ich kann mir selbst nicht mehr helfen. Wenn mir jetzt keiner zu Hilfe kommt, dann saufe ich ab. Und um diese Situation richtig einzuordnen, möchte ich noch einmal zeigen, in welchem Kontext Paulus das sagt. Paulus hat uns vorher beschrieben, wie er durch das Gesetz zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Der Heilige Geist hat ihm die Augen dafür geöffnet, dass er fleischlich ist und das geistliche Ziel der Gebote nicht erreichen kann. Paulus wurde zu einem neuen Menschen, der die Gebote Gottes halten möchte. Der Mensch hat vor seiner Wiedergeburt nur im Fleisch gelebt, weswegen das Fleisch stark und dominant ist. Wir kannten nichts anderes, als aus der Kraft unseres Fleisches zu leben. Und wir haben es auch vor unserer Wiedergeburt oft hinbekommen, uns auf die Zunge zu beißen und höflich zu sein und unseren Nächsten nicht gleich zu ermorden. Wir konnten uns in unserem Fleisch ein Stück weit zusammenreißen, wenn es uns einen Gewinn einbrachte. Das aber waren Werke des Fleisches, die einen frommen Anstrich hatten. Das waren Werke des Fleisches. Und genauso wie die Juden den Buchstaben des Gesetzes in vielen Teilen halten konnten, obwohl sie nicht wiedergeboren waren. Und Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, jetzt auf einmal die Gebote Gottes befolgen wollen, die versuchen oft intuitiv aus der Kraft des Fleisches das geistliche Ziel der Gebote Gottes zu erfüllen. Ja, sie versuchen durch die Anstrengung ihres Fleisches, sich zu den Geboten Gottes hochzuziehen, wie an einer Klimmstange. Und sie stellen fest, ich erfülle mit meinem Fleisch nicht die Gebote Gottes. Und deswegen verurteilt mich das Gesetz immer und immer wieder. Und dieses Verlangen im Fleisch führt einen Christen zu diesem Hilfeschrei in Vers 24. Und wie dieser innere neue Mensch, der jetzt am Steuer sitzt, die Oberhand über unser Leben gewinnt, das wird Paulus uns in Kapitel 8 beschreiben. Das kommt noch. In diesen Versen erkennt der Mensch erst einmal nur seine Hilflosigkeit im Kampf gegen das Fleisch. Kommt zu diesem Hilfeschrei in Vers 24, worauf Paulus dann mit Vers 25 antwortet und sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Der Hilferuf war, wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Und die Antwort ist, Jesus Christus rettet mich von diesem Leib des Todes. Dieser Hilferuf, der schreit nach Befreiung aus diesem Leib. Wir wollen am liebsten raus aus diesem Leib und ohne unser Fleisch leben. Damit wollen wir aber nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt sofort sterben wollen, damit wir frei von der Anfechtung sind, sondern dieser Hilfeschrei, der ruft nach Sieg über unseren Fleisch hier in diesem Leben. Und wir wollen unser Fleisch überwinden und unseren Fleisch nicht mehr dienen. Und ein Christ, der nach diesem Hilferuf im Vers 24 sagen kann, Gott sei Dank, durch Jesus Christus, der hat verstanden, dass Jesus Christus mich nicht nur von dem kommenden Zorn errettet, sondern Jesus errettet mich auch im täglichen Kampf gegen meine sündige Natur. Paulus hat vorher seine Hilflosigkeit im Kampf gegen das Fleisch beschrieben und jetzt dankt er Gott dafür, dass Jesus Christus seine Rettung ist im Kampf gegen das Fleisch. Die Frage war, wer rettet mich? Und die Antwort ist, Jesus rettet mich. Diese Verse beschreiben also, wie ein Christ, der zum Glauben gekommen ist, lernt, nicht auf sein Fleisch zu vertrauen, sondern stattdessen auf die Rettung Jesu zu vertrauen. Wenn Paulus diesen Hilferuf hier in Vers 25 mit einem Dank beantwortet, dann können wir daraus schließen, dass wir durch Jesus Christus in gewisser Hinsicht schon errettet sind von unserem Fleisch. Paulus hat am Anfang von Römer 7 gezeigt, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen. Und in der Rechtfertigung haben wir gesehen, dass Jesus an unserer Statt das Gesetz schon vollkommen erfüllt hat. Dann haben wir weiter in Römer 6 und 7 gesehen, dass jeder Christ von der Herrschaft der Sünde befreit worden ist. Und diese Dinge, die Paulus im Vorfeld schon gelehrt hat, für die dankt Paulus Gott an dieser Stelle schon, weil sie Teil der Rettung von unserem Fleisch sind. Also ein Christ, der nach seiner Wiedergeburt versucht, mit seinem Fleisch die Gebote Gottes zu halten und sich daran die Zähne ausbeißt, dem wird Paulus deswegen in Kapitel 8 sagen, du bist nicht vom Gesetz befreit worden, um es jetzt einzuhalten. Das Gesetz hat Jesus Christus für dich schon erfüllt und du wirst es auch nach deiner Wiedergeburt nicht erfüllen können. Dein Fleisch, welches immer noch ein Teil von dir ist, wird es dir unmöglich machen, die Gebote Gottes zu 100% zu erfüllen. Und an dieser Stelle müssen wir festhalten, dass Paulus Gott dafür dankt, dass wir durch Christus vom Gesetz und von der Herrschaft der Sünde befreit wurden. Paulus dankt dafür, dass Christus uns hier und jetzt im Kampf gegen unser Fleisch retten wird. Und es ist auch schon ein Dank dafür, dass wir durch Christus zukünftig vollständig in unserem neuen Leib von unserem Fleisch befreit und sündlos sein werden. Und an dieser Stelle zieht Paulus aus dem unmittelbar Gesagten so ein Zwischenfazit und sagt hier in Vers 25, also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Wir denken wieder an den Fahrer und den Beifahrer. Ein wiedergeborener Mensch, er identifiziert sich mit dem Gesetz Gottes. Der neue Mensch, der das Gute will, er sitzt im Fahrersitz. Er hat jetzt die Herrschaft über mich als Person übernommen und will Gott gehorchen. Das Fleisch wurde zwar vom Thron gestoßen, sitzt aber noch immer noch auf dem Beifahrersitz und möchte mich unter die Herrschaft der Sünde bringen. Mein innerer Mensch möchte Gott gehorchen. Mein Fleisch möchte nach wie vor der Sünde gehorchen. Und diese Wahrheit wollte Paulus mit diesen Zeilen vermitteln. Und auf diese Wahrheit wird er im Kapitel 8 auch aufbauen, um von hier ausgehend zu erklären, wie wir durch den Geist die Handlungen des Fleisches töten sollen. Paulus hat jetzt im Vers 25 dieses Zwischenfazit gezogen, was wir mit dem Wort also eingeleitet hat. Und im Kapitel 8, Vers 1 zieht Paulus jetzt ein weiteres Fazit, welches er wieder mit dem Wort also einleitet. Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Paulus kommt jetzt gerade aus dem Thema, dass er in seinem Fleisch das Gute nicht vollbringen kann. Und unmittelbar nachdem Paulus jetzt über unser Versagen im Fleisch gesprochen hat, sagt er, dass es jetzt keine Verdammnis mehr für uns gibt. Und vielleicht hat manch einer an dieser Stelle nur noch Fragezeichen im Kopf, weil das Wort also eine Schlussfolgerung aus dem Vorhergesagten einleitet. Und wir fragen uns, Paulus, wie kannst du aus der Schwachheit unseres Fleisches jetzt schlussfolgern, dass es jetzt keine Verdammnis mehr für uns gibt? Und darüber müssen wir jetzt abschließend einmal nachdenken. Ich möchte versuchen, dieses Schema, nach dem Paulus hier vorgeht, einmal zu illustrieren. Ihr kennt es vielleicht aus dem Matheunterricht in der Schule, dass man bei langen Aufgaben oder bei langen Formeln Klammer verwendet, um eine Teilaufgabe oder ein Teilergebnis innerhalb einer längeren Rechnung darzustellen. Und manchmal gibt es sogar innerhalb einer Teilaufgabe noch eine weitere Teilaufgabe, die wieder in Klammern gesetzt ist. Und eine Teilaufgabe beginnt also mit Klammer auf, und dann beginnt eben die Teilaufgabe, dann kommt wieder Klammer auf, die untergeordnete Teilaufgabe beginnt, Dann wird die untergeordnete Teilaufgabe mit einer Klammer geschlossen. Und nach dieser Klammer zu folgt dann eine weitere Klammer zu, womit dann die übergeordnete Teilaufgabe geschlossen wird. Ihr konntet mir folgen. Diejenigen unter euch, die mit Excel arbeiten, für die wird es täglich Brot sein. Und so wie diese zwei geschlossenen Klammern hintereinander, so sind auch diese zwei Schlussfolgerungen in Kapitel 7, Vers 25 und in Kapitel 8, Vers 1 zu verstehen. Das erste also im Vers 25 schließt den unmittelbaren Kontext ab. Also da ist das Thema Schwachheit unseres Fleisches. Und das zweite also in Kapitel 8, Vers 1, das bringt einen größeren Kontext zum Abschluss. Und deswegen haben wir hier diese zwei Schlussfolgerungen direkt unmittelbar hintereinander. Und wir müssen jetzt einmal verstehen, welchen Kontext Paulus durch diese zweite Schlussfolgerung zum Abschluss bringt. Weil diese Aussage in Kapitel 8, Vers 1 einer der wichtigsten Meilensteine im Römerbrief sind. Wenn wir jetzt einmal in Kapitel 6, Vers 7 zurückschauen, dann stellen wir fest, dass Paulus sich in diesen beiden Kapiteln nur mit Einwänden beschäftigt. Er hat diese Einwände in Form von rhetorischen Fragen vorweggenommen und sie immer mit auf keinen Fall beantwortet. Die erste Frage war in Kapitel 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Zweite Frage, 6, Vers 15. Was nun, sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Die dritte Frage, Kapitel 7, Vers 7, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Und die vierte Frage, Kapitel 7, Vers 13, ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall. Und diese vier Einwände, die musste Paulus also im Vorfeld aus dem Weg räumen, bevor er diese eine Schlussfolgerung im Kapitel 8, Vers 1 bringen konnte. Und jetzt müssen wir mal noch ein Stück weiter zurückgehen und uns fragen, was hat Paulus denn vorher gesagt, dass solche Einwände hervorbringen könnte? Und das führt uns zurück zum Abschluss von Römer Kapitel 5. Da hat Paulus Folgendes gesagt: Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus hat im letzten Abschnitt von Römer 5 erklärt, dass wir genauso, wie wir mit der Sünde Adams identifiziert wurden, nun auch mit Christus verbunden sind und verwachsen sind. Durch die Sünde eines Menschen kam die Verurteilung, aber durch die Rechtfertigung aus Glauben erhalten viele Menschen die Gnade Gottes. Die Gnade ist überströmend geworden über die zunehmende Sünde. Das Maß unserer Sünde wird nie ein Limit erreichen, wo Gott sagt, ich kann dir leider nicht mehr vergeben. An diesem Punkt haben die Leser verstanden, dass das eine Vergebungsflatrate für den Gläubigen ist. Und an diesem Punkt hätte Paulus schon sagen können, wenn das so ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Weil Paulus aber wusste, dass gerade nach diesem Punkt eben Einwände kommen könnten, hat er sich die Zeit genommen und hat alle Einwände durch diese rhetorischen Fragen in Kapitel 6 und Kapitel 7 vorweggenommen. Und nachdem Paulus all diese Einwände jetzt entkräftet hat, kann er diesen Flock in die Erde hauen und sagen, für diese Menschen, die in Christus sind, die mit Christus verwachsen sind, für die Christus der Stellvertreter geworden ist, so wie vorher Adam ihr Stellvertreter war, für diese Menschen gibt es keine Verdammnis mehr. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, dann könnte ich ja sündigen, eben bis der Arzt kommt. Du kannst auch nicht mehr sagen, dass das Fleisch, welches in mir steckt, mir noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Deswegen wagt Paulus es in Kapitel 7, Vers 25 zu sagen, dass ich mit meinem Fleisch dem Gesetz der Sünde diene. Und direkt im nächsten Satz zu sagen, trotzdem gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ja, selbst die Schwachheit unseres Todesleibes wird unsere Verherrlichung nicht verurteilen oder vereiteln. Diese Tatsache wird Paulus in Kapitel 8 begeistert feiern. Und die Kapitel 5 bis 7 sind eine unerschütterliche Grundlage für diese Aussage, eben jetzt hier in Kapitel 8, Vers 1. Und liebe Geschwister, das zeigt uns, wie wichtig es ist, die großen Zusammenhänge der Schrift zu verstehen, um die volle Tiefe und Schlagkraft solcher Aussagen zu erfassen. Immer wieder hört man, zeig mir doch einen Vers, der beweist, dass das Heil unverlierbar ist. Aber wenn du nur einzelne Verse isoliert betrachtest, ist es kein Wunder, dass du das nicht glauben kannst. Die Kapitel 5 bis 8 im Römerbrief stehen eben nicht einfach so auf einem Abreißkalender mit einer Tageslosung. Dafür musst du dir Zeit nehmen und es erfordert eben intensives Nachdenken. Es braucht Mühe, aber es ist eine unglaublich lohnende und bereichernde Aufgabe und Arbeit für unseren Glauben, über Gottes Wort Tag und Nacht nachzusinnen. Glückselig ist der Mann, tief zu graben, um fest auf dem Felsen zu stehen. Das ist nur eine kleine Ermutigung für dich, die Bibel tiefer zu studieren. Nun, ich komme zum Schluss. Paulus hat den Römern durch diesen Text gezeigt, dass sich seit unserer Wiedergeburt diese zwei Naturen in jedem Gläubigen befinden. Unser Fleisch streitet gegen uns, die wir Gott gehorchen wollen. Dieses sündige Begehren ist Teil unseres Todesleibes, unseres natürlichen Körpers. Und deswegen werden wir den Kampf gegen unser Fleisch führen müssen, bis unser Körper unter der Erde ist. Das ist der Grund, warum wir in diesem Leib seit unserer Wiedergeburt unter den Anstrengungen dieses Kampfes seufzen und leiden werden. Paulus beschreibt in diesem Text ein Phänomen, das jeder Gläubige kennen muss. Wer kämpft, der lebt. Wer nicht kämpft, der ist tot. Paulus richtet mit diesem Text eine sehr gewichtige Ermutigung an die Gläubigen in Rom. Auch wenn der Kampf mit unserem Fleisch sehr hart manchmal sein kann und wir oft in die Knie gezwungen werden, dürfen wir wissen, es gibt keine Verdammnis mehr. Und warum? Weil die Gnade Gottes überströmend geworden ist, auch wenn wir täglich versagen. Ja, und diese wunderbare Wahrheit, die wollen wir jetzt auch im nächsten Lied besingen, das genau das zum Ausdruck bringt. Die feste Hoffnung und Sicherheit, die wir in Jesus haben.